Ja, ich begrüße hier Felicitas Rechtenwald. Sie ist Expertin für Luchse und zwar beim NABU in Baden-Württemberg.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist für mich eine Freude, mal über das Liebesleben zu reden, und zwar über das Liebesleben von Luchsen. Und da sieht es ziemlich traurig aus. Der Luchs ist ja hier ausgestorben, aber garantiert nicht, weil zu wenig Liebesleben dran war, sondern weil er verfolgt worden ist. Und ganz einfach in Baden-Württemberg zumindest nicht mehr existierte. Aber seit einigen Jahren kommt er immer wieder zu uns zurück. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mal ganz einfach aus zum Liebesleben des Luchses hier in Baden-Württemberg?
Genau, also wir haben seit 2005 immer wieder einzelne Luchsvorkommen oder Luchssichtungen in Baden-Württemberg. Aktuell, also Dezember 2020, haben wir vier Luchse hier heimisch im Schwarzwald zum Beispiel, Schwäbische Alb und im Donautal, und das sind aber, wie Sie schon angedeutet haben, nur männliche Luchse, das heißt Kuda. Das heißt, das Liebesleben ja, ist sehr traurig aktuell bei diesen Tieren, nehme ich mal an, da eben die Katzen, also die weiblichen Tiere, fehlen.
Der Luchs ist wieder da, das heißt, warum ist der Luchs wieder da? Ich meine, irgendwoher muss der ja auch gekommen sein, beziehungsweise unsere Landschaft ist ja auch nicht unbedingt mehr so luchsfreundlich. Auf der einen Seite dürften die Verfolger, sprich irgendwelche Jäger, fehlen, die den Luchs einfach abknallen, weil man da vielleicht ein bisschen humaner geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es heute Äcker, wohin man sieht, die mit Gift bespritzt sind und die Wälder sind zurückgedrängt. Also warum ist der Luchs wieder da?
Genau, also ausgerottet wurde er ja einst zum einen aufgrund von Konkurrenz, also Konkurrenz um Schalenwild im Wald und auch einfach aufgrund von Vorurteilen der Bevölkerung, sprich hauptsächlich Jäger haben ihn ausgerottet. Und das wollte man natürlich nicht so belassen, und deswegen wurden zum Beispiel in der Schweiz, im Harz und auch im Pfälzerwald Luchse wieder aktiv angesiedelt, also auch im Bayerischen Wald zum Beispiel. Und allein deswegen haben wir jetzt hier in Mitteleuropa wieder Luchse. Also das sind Tiere, die aktiv wieder angesiedelt wurden. Und bei uns in Baden-Württemberg, die Luchse, die kommen allesamt eben aus der Schweiz. Das heißt, aus diesem angesiedelten Schweizer, aus dieser Gruppe in der Schweiz kommen die Tiere eben wieder zu uns nach Baden-Württemberg. Und ja, natürlich schaut im Moment die Habitate und die Landschaft nicht mehr so optimal aus wie noch vor 200 Jahren, aber dennoch haben wir ja noch ausgedehnte Waldgebiete, zum Beispiel im Bayerischen Wald, im Harz, im Pfälzerwald, im Schwarzwald, im Donautal, und wir haben mehr als zuvor Schalenwild, also Rehe, Wildschweine, Hirsche, wobei Rehe die Hauptnahrung für Luchse sind, und der Luchs steht unter strengem Naturschutz, das heißt, es darf ihm jetzt auch nichts mehr getan werden, auch wenn man das vielleicht wollte.
Das heißt, die männlichen Luchse aus der Schweiz, die wandern aus, und die weiblichen Luchse wandern nicht hinterher. Oder wie sieht es aus? Das heißt, wenn es in Baden-Württemberg für den Luchsmann, sprich den Kuder, ein bisschen, langweilig aussieht.
Genau, also die männlichen Luchse, die wandern weite Strecken, die können auch, oder die haben auch kein Problem, zum Beispiel über den Rhein zu schwimmen. Bei den Katzen ist es so, die bleiben sehr gerne in der Nähe ihrer Elternreviere, also siedeln sich am liebsten neben dem Revier ihrer Mutter an, beziehungsweise haben einfach Probleme damit, große Strecken über unwirtliche Landschaften, also leergeräumte Agrarlandschaften, Windparks oder durch große Flüsse zu schwimmen. Das mögen die einfach nicht. Und da es in der Schweiz noch genug Platz gibt, haben die einfach ja keinen Druck auszuwandern. Das heißt, die bleiben einfach in der Schweiz, und die Luchse bei uns in Baden-Württemberg bleiben alleine.
Wäre es nicht da durchaus sinnvoll, wenn man sagen würde, wir warten ein bisschen ab, bis der Druck in der Schweiz wächst und fangen an, hier in Baden-Württemberg irgendwelche, sagen wir mal so, Brücken zu bauen im Sinne von, dass da mal ein Wald hier und dort aufgebaut wird, der eben dafür sorgt, dass die entsprechenden Gebiete vernetzt werden, sprich die Alpen vernetzt mit dem Schwarzwald, sodass da tatsächlich Luchse hinein und hinaus wandern könnten.
Genau, also zum einen ist es auch das, was gefordert wird und was auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicher gemacht werden muss, dass also die Wanderrouten zwischen Vogesen, Pfälzerwald, Jurabogen, Alpen, also Schweiz und Baden-Württemberg und auch Bayerischen Wald, dass diese Wanderrouten, die ja durchaus auch bekannt sind, weil die von anderen wandernden Tierarten wie Wildkatze oder Rothirsch oder auch Wolf genutzt werden, dass die wieder renaturiert, ausgebaut, gepflegt werden. Aber warten, bis weibliche Tiere wirklich dann diese Routen nehmen, das können wir nicht, wenn wir eine sich selber reproduzierende, erhaltende Population ja haben wollen, weil das einfach zu lange dauern würde.
Das bedeutet, man will einfach ein bisschen früher mit der Sache anfangen. Nun ist die Luchspopulation ja relativ, sagen wir mal, so gering. Das heißt, da gibt es ja immer das Problem mit der Inzucht, wenn man dann nur Schweizer Füchse hat. Und die Schweizer Füchse wurden ja auch aus einer relativ kleinen Population erstmal hochgezogen. Wie will man dann das Ganze in den Griff bekommen, wenn man jetzt einfach so ein paar Schweizerinnen zwangsaussiedelt?
Nein, also genau, man müsste eben ganz genau gucken, erstmal genetisch, wie sind unsere männlichen Luchse ausgestattet. Und dann gibt es ja auch in Osteuropa noch Luchse, also in den Karpaten, in Slowenien, in Rumänien, auch in Skandinavien. Und man könnte eben von dort Luchse aus Gehegen oder Jungtiere, die irgendwie verunfallt sind und dann eben in Gehegen aufgezogen wurde, oder Wildfänge, die eben genetisch sehr gut zu den Tieren hier in Baden-Württemberg passen, die würde man dann eben theoretisch einfangen und hier aussetzen, sodass eben die Genetik ein bisschen durchmischt wird und eben nicht zu einer Inzucht kommt.
Durchmischt ist vielleicht das richtige Fachwort. Ich meine, es ist gut, wenn durchmischt wird. Auf der anderen Seite wissen wir das aus der Pflanzenzucht heraus, dass die F1-Generation praktisch hervorragende Leistungen zeigt, wenn man zwei rein gezüchtete Stämme hat. Ich denke da irgendwie an Mais zum Beispiel. Aber dass dann die nächste Generation eben total nichts großartig bringt. Das heißt, was heißt in dem Falle genetisch hervorragend geeignet ist?
Also ich bin leider keine Genetikerin, sondern Naturschutzbiologin, aber man guckt eben, dass die Gene sich nicht sehr ähnlich sind, sodass eben auch die Nachkommen eben sehr variable Gene, das heißt sehr variable Ausprägungen und Merkmale haben. Das heißt, je diverser die Gene sind, desto besser ist man eben an Umweltbedingungen und Herausforderungen angepasst. Und deswegen guckt man eben, dass man jetzt zum Beispiel keine Tante oder keine Großmutter in Baden-Württemberg aussiedelt, sondern eben Luchse, die genetisch überhaupt nicht miteinander verwandt sind.
Jetzt haben wir natürlich auch noch ein anderes Tier, das sich langsam hier in Baden-Württemberg ansiedelt. Und das ist der Wolf. Und die Wolfsmänner, sprich Rüden, sind ja auch alleine. Warum fügt man denn hier den Wolfsrüden nicht auch irgendwelche Damen zu?
Genau, da haben Sie recht. Aber dass wir jetzt hier drei Rüden, also Wolfsrüden haben, das ist, glaube ich, einfach nur Zufall. Weil bei den Wölfen ist es so, da wandern Fähnchen und Rüden, also Männchen und Weibchen, die wandern gleich weit, gleich gern. Und also da haben beide keine Probleme. Das heißt, es ist einfach ein Zufall, dass wir jetzt drei männliche Wölfe haben. Und es wird ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht drei Jahre dauern, dann wird hier auch ein weiblicher Wolf sich von selber niederlassen. Also da bin ich ganz sicher, bei den Wölfen müssen wir nicht nachhelfen.
Bei den Wölfen gibt es dieses Märchen Rotkäppchen, sprich vor dem Wolf hat jeder Angst oder hatte jeder Angst. Bei den Luchsen, da kenne ich nicht so viele Märchen. Gibt es da auch irgendwelche Luchsfurcht?
Also direkte Furcht jetzt nicht, dass man sich nicht mehr traut, in den Wald zu gehen oder irgendwie spazieren zu gehen. Es gibt auch eine Umfrage, also eine repräsentative, die ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Die hat die FVA, soweit ich weiß, gemacht. Und da waren zwei Drittel der Baden-Württemberger eben für den Lux und auch also positiv gegenüber dem Lux eingestellt. Wie es dann natürlich in der Praxis immer ausschaut, ist was anderes. Also Ängste gibt es nicht, aber es gibt natürlich von den Nutztierhaltenden und auch von den Jägern und Förstern gibt es natürlich Vorurteile, wenn wieder so ein Wildtier heimisch wird.
Wo sind denn die großen Unterschiede zwischen Luchs und Wolf? Das heißt, wir haben ja diese Wolfsfördergebiete, sprich die entsprechenden Zäune werden ja schon gegen den Wolf gebaut. Ich nehme an, dass der Luchs nicht an irgendwelche Rinder rangeht, weil die doch ein bisschen zu groß sind. Aber Schafe und Ziegen, die müssten wohl in Reichweite sein. Aber die würden doch eigentlich unter Umständen sowohl den Wolf als auch den Luchs zurückhalten. Da müsste doch eigentlich dann nichts mehr passieren.
Genau, also theoretisch, also der Luchs würde rein theoretisch von seinem Beutespektrum auch Ziegen oder Schafe jagen. Rinder oder Pferde, die sind einfach zu groß, zu schwer für ihn. Da haben Sie recht. Im Gegensatz zum Wolf kann und wird der Luchs auch 2 oder 3 Meter hohe Elektrozäune überspringen, einfach weil es eine Katze ist. Die kann super gut springen, die kann gut klettern. Das heißt, man wird keinen vorgegebenen Herdenschutz für den Luchs vorschreiben, beziehungsweise auch nicht finanzieren, aber es wird auf der anderen Seite eben jeder Riss, der von einem Luchs verursacht wird, der wird auch ausgeglichen. Also es gibt auch wie beim Wolf eben einen Rissfonds seit einigen Jahren und da gab es eben seitdem wir Luchse in Baden-Württemberg haben, bisher 9 Rissereignisse und um die 3.800 Euro wurden bisher eben entschädigt. Das ist eben der Unterschied. Der Wolf, der kann durch Herdenschutzmaßnahmen sehr gut abgehalten werden, weil er eben nicht drüber springt, sondern unten durchkriecht und dann eben durch den stromführenden Zaun abgehalten wird. Der Luchs würde oben drüber springen, deswegen kann man keine 3 Meter hohen Elektrozäune verlangen, aber entschädigt werden eben beide Risse.
Habe ich das richtig verstanden? Der Luchsschaden in den letzten 3 Jahren, der war im Vergleich zu dem Wolfsschaden nicht besonders hoch oder habe ich das irgendwie nicht so richtig verstanden?
In den letzten 15 Jahren.
In den letzten 15 Jahren nicht so besonders hoch oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, also beim Wolf genau ist der haben wir bisher 11.700 Euro ungefähr Ausgleich bezahlt, beim Luchs 3.800. Das liegt eben daran, dass der Luchs kein wirkliches Interesse an Nutztieren hat. Der reißt extrem selten Nutztiere und wenn dann eben auch nur eines, weil der Luchs im Gegensatz zum Wolf ein Pirschjäger ist, das heißt, der sitzt irgendwo, schleicht sich an, setzt sich wieder hin, schleicht sich an und erbeutet dann ein Schaf, welches er sofort tötet und dann frisst und durch diese Jagdweise geraten die Schafe eben nicht immer wieder in Panik und es werden nicht immer neue Schafe gerissen, sondern eben nur eines. Beim Wolf ist es eben anders, der kann auch mal 3, 4, 5 Schafe reißen und so kommt eben auch die höhere Summe zum Teil zustande.
Dann würde ich mal sagen, dann kann der Luchs kommen für Baden-Württemberg und vor allen Dingen auch die Luchsdamen.
Ja, das denke ich auch und ich würde mich freuen.
Das war Felicitas Rechtenwald, NABU-Expertin für Luchse. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch sehr gern.